Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riegel.
Und die heißt sehr herzlich willkommen. Wen oder was wir wählen, das ist natürlich Privatsache. Aber das Wahlrecht, nach dem wir wählen, das ist es nicht. Es gehört sozusagen zu den Eckpfeilern unserer Demokratie. Kritisch beäugt werden dementsprechend Umbaumaßnahmen an diesem System, wie sie ja die Ampel beschlossen hat. Und über diese Reformschritte möchte ich diskutieren mit dem Rechtswissenschaftler Christoph Möllers. Guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Er ist auch Rechtsphilosoph und das ist gut so, denn wir wollen nicht nur über das neue Wahlrecht diskutieren, sondern auch fragen, ob es undemokratischer wird mit den Reformen. Das erklärte Ziel, Herr Möllers, ist mit der jetzt beschlossenen Wahlrechtsreform die Zahl der Bundestagsabgeordneten zu begrenzen. Und das ist sehr nachvollziehbar, denn der Bundestag hat mehr Abgeordnete als etwa das EU-Parlament oder auch der US-Kongress. Jeder Abgeordnete kostet uns Steuerzahler ja erhebliches. Also das Ziel ist auf alle Fälle mal richtig.
Das Ziel ist richtig, wobei ich gar nicht auf die Kosten schauen würde. Ich finde, die Kosten sind immer so ein bisschen kleinlich, wenn man bedenkt, wie billig so ein Bundestag ist im Verhältnis zu den Ministerien, die ja eigentlich ihre Legitimation durch den Bundestag bekommen. Nicht? Also es geht eher darum zu sagen, es gibt eine Arbeitsfähigkeit des Parlaments, die müssen irgendwie beieinander sitzen, die Ausschüsse dürfen nicht zu groß werden. Und es geht auch so ein bisschen darum, klarzumachen, dass die Größe des Bundestags irgendwie im Verhältnis zur Größe der Bundesrepublik stehen muss. Und der Bundestag irgendwie auch selber zeigen muss, dass er keine Institution ist, die Jobs besorgt, sondern irgendwie einen Repräsentationsauftrag hat, der nicht einfach es erlaubt, dass wir immer mehr Abgeordnete in den Bundestag einziehen.
Der Steuerzahlerbund würde Ihnen da auch bei Herz widersprechen und sagen, diese zusätzlichen Abgeordneten über die eigentlich vorgesehene Zahl von 598 hinaus kostet pro Legislaturperiode den Steuerzahler immerhin 400 Millionen Euro.
Ja, der Steuerzahlerbund hat aber auch immer ein problematisches Verhältnis zu öffentlichem Handeln, finde ich. Und die Repräsentationsaufgabe des Deutschen Bundestags selbst ist jedenfalls existenziell für die gesamte politische Ordnung. Das kann man, glaube ich, nicht von jedem Etatposten sagen, den Ministerien ausgeben. Und da sind 400 Millionen dann vielleicht gar nicht so viel. Trotzdem ist es richtig, ihn zu verkleinern.
Wenn es um die Arbeitsfähigkeit geht, warum sagt man dann nicht beispielsweise 400 Abgeordnete, willkürliche Zahl, jetzt würden auch reichen?
Naja, das Problem ist ja erstmal entstanden daraus, dass wir ein Wahlrecht hatten, das eigentlich gar nicht so viele Abgeordnete produziert hat. Und die vielen Abgeordneten sind im Grunde erstmal dadurch entstanden, dass sich Verschiebungen im Parteiengefüge ergeben haben. Ganz konkret, dass es keine so großen Volksparteien mehr gibt und dass die Wahlkreise heute mit kleineren Mehrheiten gewonnen werden als früher. Das ist erstmal ein sehr komplexer Prozess. Im Ergebnis kam das dann dazu, dass wir mehr Abgeordnete hatten. Das hat erstmal niemand gewollt und geplant. Und dann hängt die Größe des Bundestags natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, wie viele Wahlkreise man haben will, wie nah man die Repräsentation der Leute vor Ort ausgestalten will. Da wird es dann sehr kompliziert, da in den Prozess einzugreifen. Aber erstmal, glaube ich, das Wichtigste zu sehen, dass die große Zahl der Abgeordneten eine relativ neue Entwicklung ist, der letzten zwei, drei Legislaturperioden erst. Und die hat nichts damit zu tun, was der Gesetzgeber gemacht hat, sondern damit zu tun, dass ein eigentlich ganz gut funktionierendes System auf einmal so viele Abgeordnete ausgespuckt hat, weil sich die Parteienlandschaft verändert.
Also CDU, CSU werden gegen die Wahlrechtsreform beim Bundesverfassungsgericht klagen. Die Linke könnte sich anschließen. Das Argument, die Nebenwirkung, die wir jetzt bekommen, wenn wir die Zahl der Abgeordneten so auf die geplante Art und Weise verringern, die sind zu hoch. Denn sie führen dazu, dass nicht jeder oder jede im Wahlkreis direkt gewählte Kandidat oder Kandidatin auch künftig in den Bundestag einzieht. Bevor wir mal diskutieren sollten, ob das jetzt nun undemokratisch ist, müssten Sie kurz erklären, möglichst einfach, was genau jetzt verändert wird.
Es ist ganz schön kompliziert. Und es ist deswegen kompliziert, weil wir ziemlich perfektionistisch mit unserem Wahlrecht umgehen. Wir wollen erstens Wahlkreise haben und Abgeordnete aus den Wahlkreisen in den Bundestag schicken. Und wir wollen zweitens aber eine Parteienrepräsentation haben, in der die Parteien mit den meisten Stimmen auch entsprechend eine Mehrheit bilden können. Wir wollen eigentlich nicht eine Regierungsmehrheit haben, die keine Zweitstimmenmehrheit im Rücken hat. Das sind schon mal zwei Anforderungen, die in einer gewissen Spannung zueinander stehen. Und dann wollen wir noch ein paar andere Sachen vielleicht sogar. Wir wollen zum Beispiel vielleicht auch, dass es einen bundesstaatlichen Proporz gibt, also dass nicht auf einmal ein Bundesland mehr Abgeordnete als ihm zusteht in den Bundestag schicken. Also wir haben sehr hohe Anforderungen darin. Wenn wir nun tatsächlich das Ziel verfolgen, den Bundestag in der Größe zu begrenzen und wenn wir gleichzeitig dabei bleiben zu sagen, die Mehrheit der Parteistimmen, der Zweitstimmen, entscheidet eigentlich darüber, wer eine Mehrheit im Bundestag bekommt und dann also auch wer den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wählt. Und das scheint mir so ein bisschen das Essentielle zu sein, dass wir dabei bleiben. Dann muss man, wenn man den Bundestag verkleinern will, etwas an der Wahl in Wahlkreisen ändern. Das ist auch in der Sache unbestritten. Also wenn man dabei bleibt, wir haben im Prinzip erstmal ein Wahlrecht, in dem die Parteienmehrheiten entscheiden, dann muss man da ran. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen, aber sie sind alle irgendwie auf eine bestimmte Art unbefriedigend. Das Modell, was jetzt gewählt wurde, hat gesagt, naja, in allermeisten Fällen werden die direkt gewählten Abgeordneten, die eine einfache Mehrheit im Wahlkreis bekommen, auch in den Bundestag einziehen. Aber wenn dieser Einzug nicht von dem Anteil der Parteistimmen, die sie bekommen haben, gedeckt wird, dann kann es auch schon mal passieren, dass sie nicht einziehen. Das heißt, es gibt in der Tat Fälle, in denen die Wahlkreise nicht mehr mit einem direkt gewählten Abgeordneten beschickt sind.
Und darüber werden wir auch gleich diskutieren. Ich möchte noch einen kleinen Moment bei diesem Verhältnis zwischen Zweitstimme und Erststimme bleiben. Das signalisiert ja erstmal Zweitstimme, dass es nachrangig ist. Aber das ist eben genau die Stimme, die über die Sitze, die einer Partei zustehen, entscheidet. So, wie wichtig ist denn diese Erststimme, also die Direkt Stimme für einen bestimmten Kandidat, eine Kandidatin, den Menschen wirklich. Also kennen Sie beispielsweise Ihre Wahlkreiskandidatinnen?
Ich kenne meinen Direktkandidaten tatsächlich, aber es ist in der Tat so empirisch, ist relativ klar, dass die sehr viele Leute ihren Direktkandidaten, ihre Direktkandidatin nicht kennen. Und empirisch ist auch klar, dass für die allermeisten Wählerinnen und Wähler das Parteiergebnis, also die Frage, wer die Mehrheit gewonnen hat und wer dann letztlich Kanzler wird oder Kanzlerin, die entscheidende Frage ist. Die Erststimme ist trotzdem wichtig und das Wahlkreissystem hat trotzdem seinen eigenen Wert. Nicht zuletzt deswegen, weil es dafür sorgt, dass die Aufstellung der Kandidaten auch dezentral erfolgt, dass also nicht die Landesverbände oder vielleicht sogar die Bundespartei Einfluss darauf nimmt, einfach nur wer direkt Kandidat wird, sondern dass in den Wahlkreisen Kreisverbände darüber entscheiden, wer in den Bundestag einziehen kann. Also es geht da eher vielleicht um sowas wie eine innerparteiliche Gewaltenteilung oder eine Dezentralisierung des politischen Prozesses.
Und trotzdem hat man sich ja im Zuge dieser Reform entschieden, dass man nicht mehr Zweitstimme sagen will, sondern Hauptstimme. Erscheint ja irgendwie auch logischer, ist auch verständlicher. Das Problem ist, warum der Bundestag so aufgebläht ist, wenn man es denn so nennen will, dass es eben für die direkt gewählten Kandidatinnen, die bisher alle einziehen, Ausgleichs- oder Überhangsmandate beides gibt und das fällt weg. Das führt aber dazu, und das ist, glaube ich, für die Kritiker und Kritikerinnen das größte Problem, dass es verwaiste Wahlkreise geben wird, dass nicht jedes Direktmandat zu einem Sitz im Bundestag führt, wenn nicht die Partei, für die derjenige, welche angetreten ist, eben über die 5%-Hürde kommt.
Ja, man muss, glaube ich, auch noch mal klar sagen, es gibt immer so das Argument, dass es irgendwie eine elementare Gerechtigkeit wäre, dass der direkt gewählte Kandidat in den Bundestag einzieht. Aber die Margen, mit denen heute Wahlkreise gewonnen werden, sind ja sehr, sehr gering. Bei der letzten Bundestagswahl hat jemand mit gut 18% ist mit dem Bundestag eingezogen in seinem Wahlkreis. Das heißt, 82% wollten eigentlich jemand anders haben. Also wir reden hier nicht über Wahlkreise, wo jemand die absolute Mehrheit gewinnt. Die Leute werden ganz sicher einziehen. Wir reden auch nicht über Wahlkreise, wo Leute 40% erringen, sondern es geht immer um Wahlkreise, in denen, sagen wir, eine sehr, sehr geringe relative Mehrheit haben, die genügt, um den Wahlkreis einzuziehen. Ich glaube, das ist schon mal wichtig, weil es in der Tat keine überzeugende Gerechtigkeitsregel gibt, dass jemand einziehen muss, der eine solide Mehrheit erstmal gegen sich hat.
Nur eben, Herr Möllers, haben Sie argumentiert, wie wichtig trotzdem aus anderen Gründen eben diese Erststimme, diese direkt gewählten sind. Und klar ist doch, dass mit dem neuen System die Parteien und ihre Listen gestärkt werden gegenüber den
Das weiß ich
Kandidaten.
gar nicht. Also kann man, glaube ich, so oder so sehen. Wir müssen sehen, durch das System der Überhang- und Ausgleichsmandate, was wir jetzt haben, sitzen im aktuellen Deutschen Bundestag, also heute sitzen im aktuellen Deutschen Bundestag nur 40% direkte Abgeordnete. Nicht? Denn das System der Ausgleichsmandate schafft eigentlich sehr viele mehr Listenabgeordnete. Das haben wir wahrscheinlich im neuen System nicht. Wir haben, glaube ich, wenn wir die direkt gewählten Kandidaten nehmen, die alle in den Bundestag einziehen können und deren Anteil auf den Gesamtbundestag berechnen, haben wir sicherlich einen höheren Anteil, als wir jetzt haben. Also man kann nicht einfach sagen, dass die Direktkandidaten geschwächt werden, denn der aufgeblähte Bundestag, der jetzt vorliegt, besteht zum größten Teil zu 60% aus Listenabgeordneten.
Also wir haben im Moment 736 Abgeordnete, 598 sollte es nach der Regel eigentlich sein. Und das kommt eben zustande durch die Überhangsmandate und die Ausgleichsmandate, damit das Verhältnis der Wählerstimmen auf die Parteien bezogen, trotz Direktkandidaten, die bisher alle in den Bundestag kommen, noch stimmt. Was jetzt passieren soll, ist der Wegfall aller Überhangsmandate und Ausgleichsmandate. Da sagt ein Kommentator im Tagesspiegel, Harald Martenstein, das sei, ich zitiere, der wahr gewordene Traum eines autoritären Regimes, dass sich ein Parlament ohne allzu viel Opposition herbeizaubern will.
Also das halte ich wirklich für nicht nur für falsch, sondern wirklich für böswillig. Und ich muss auch sagen, also da bin ich auch etwas empfindlich, weil ich schon finde, man kann über vieles reden und man kann auch über bessere und schlechtere Systeme reden, aber das mit dem autoritären System kann eigentlich nur jemand sagen, der nicht weiß, was ein autoritäres System ist. Nicht? Also das ist wirklich, wirklich Unsinn und auch auf eine Art demokratieschädigend, die ich für ein Problem halte. Grundsätzlich denke ich, das Problem besteht eigentlich darin, dass wir zu viel gleichzeitig wollen. Denn es gibt sehr wenige Stimmen, aber eigentlich keine politischen Prozesse, die gesagt haben, na gut, dann lassen wir es dabei, dass der Bundestag so groß ist. Oder man könnte ja auch sagen, okay, dann verzichten wir eigentlich auf die Parteienrepräsentation. Und das sagt eigentlich auch niemand. Es sagt auch niemand, wir sollen die Wahlkreise abschaffen. Wenn man aber diesen Konsens hat, und den halte ich für relativ groß, zu sagen, wir bleiben dabei, dass erstmal die Parteiverteilung über die Mehrheit im Bundestag letztlich entscheidet, wir behalten die Wahlkreise, und wir wollen den Bundestag verkleinern, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als das Wahlrecht in den Wahlkreisen zu verändern. Und dann muss man sagen, bleibt es dabei, dass wir Fälle haben, in denen keine direkt gewählten Kandidaten in den Bundestag einziehen. Und wir haben, und das ist natürlich auch ein großes Problem, das gebe ich auch offen zu, dann wenige Fälle, wahrscheinlich eine einstellige Zahl von Fällen, in denen tatsächlich niemand aus dem Wahlkreis im Bundestag sitzt. Und da müssen sich die Parteien tatsächlich auch was einfallen lassen.
Nur ist die Parteimitgliedschaft nicht ein Muss für jemanden, der für den Bundestag kandidiert. Und wenn jemand unabhängig kandidiert und ein Direktmandat, was relativ selten vorkommt, aber eines gewinnt, dann zieht er oder sie weiterhin nach dem neuen Recht in den Bundestag ein.
Ja, das ist im Grunde erstmal einer Deutung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geschuldet, die gesagt hat, man muss auch die Möglichkeit haben zu kandidieren, wenn man nicht Parteimitglied ist. Die muss einem offen stehen. Das ist eigentlich seit 60 Jahren keinmal vorgekommen. Also das ist, glaube ich, im zweiten Bundestag einmal vorgekommen. Das bedeutet, dass es aber diese theoretische Möglichkeit gibt und die in der Tat dann auch dazu führt, dass diese Leute in jedem Fall in den Bundestag einziehen und nicht nur, weil sie ja gar keine Partei im Rücken haben, wenn sie irgendeine Zweitstimmendeckung haben.
Aber was passiert ist, dass Kandidatinnen für eine Partei antreten und wie geschehen 2002, PDS, die hatte unter 5%, aber in zwei Wahlkreisen gab es zwei Direktkandidaten, die gewonnen haben und diese beiden sind in den Deutschen Bundestag eingezogen. Diesen Fall gäbe es dann nicht mehr.
Diesen Fall gäbe es dann in der Tat nicht mehr, ja.
Und damit haben Sie keine Bauchschmerzen?
Ich glaube, Bauchschmerzen hat man halt immer. Natürlich ist das nicht kein Idealergebnis. Wir können auch diese ganze Frage nochmal grundsätzlicher diskutieren. Also wollen wir vielleicht die Wahlkreise abschaffen oder wollen wir ein reines Mehrheitswahlrecht haben? Wenn wir das konsequent machen, kriegen wir solche Widersprüche nicht und haben damit auch sozusagen die Bauchschmerzen nicht mehr. Wir haben dann aber vielleicht größere Bauchschmerzen. Also entweder, weil uns die Wahlkreise fehlen oder weil wir das Gefühl haben, dass ein Mehrheitswahlrecht, wie wir es etwa in Großbritannien haben, wo man mit gut 35% der Stimmen satte Mehrheiten im Parlament bekommt und sehr lange regieren kann, vielleicht ein System hat, das unseren Vorstellungen von politischer Gerechtigkeit noch weniger entspricht. Das ist eine Kompromisslösung, die aus der Tatsache resultiert, dass wir so viel gleichzeitig wollen, was sie nicht widerspruchsfrei unter einen Hut bringt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir reden Tacheles mit dem Rechtswissenschaftler Christoph Möllers. Wir diskutieren über die Konsequenzen durch die Veränderungen im deutschen Wahlrecht, die der Bundestag verabschiedet hat. Bevor wir auf die anderen Wahlrechte, die es auch gibt und deren Vor- und Nachteile nochmal genauer schauen, würde ich gerne noch einen Moment bei den Reformen bleiben. Das andere Stichwort, was heiß umstritten ist, ist die sogenannte oder auch Grundmandatsklausel. Das ist kompliziert. Wenn eine Partei mindestens 3 Direktmandate gewinnt, dann kommen bisher nicht nur diese 3 in den Bundestag, sondern sie erhält dann auch Mandate gemäß ihres Zweitstimmenanteils, selbst wenn sie nicht über die berühmte 5%-Hürde gekommen ist. Das war 2021 zum Beispiel bei der Linken der Fall. Die hat 3 Direktmandate errungen, aber es sind nicht nur diese 3 eingezogen, sondern 4,9% der Zweitstimmen und damit hatte sie 39 von 736 Abgeordneten. Das soll es nicht mehr geben. Und das ist gut so?
Ja, und das halte ich nicht für gut, ehrlich gesagt, wenn Sie mich so fragen. Die Grundmandatsklausel ist ein bisschen im allerletzten Moment im Gesetzgebungsverfahren rausgeflogen und so ganz genau weiß man auch nicht warum. Die Grundmandatsklausel ist meines Erachtens, und das ist jetzt eine große Frage, nicht verfassungsrechtlich geboten, also man muss sie nicht haben, aber es hätte sich, glaube ich, schon angeboten, sie zu behalten, weil man natürlich, wenn man das Wahlrecht ändert, und gerade wenn man es ändert, ohne dass es einen Konsens zwischen allen Parteien über die Änderung gibt, man es so ändern sollte, dass sich die Ergebnisse nicht ändern. Also dass im Grunde die Parteien, die bisher im Bundestag repräsentiert werden, dann halt mit weniger Abgeordneten und mit einer anderen Verteilung zwischen Direkt- und Listenkandidaten, aber im Prinzip erstmal von der Parteiausrichtung her genauso repräsentiert werden wie vorher. Das ist vielleicht auch eine politische Manierenregel erstmal. Und das haben wir mit der Abschaffung der Grundmandatsklausel jetzt nicht mehr. Die Linkspartei wäre jetzt nicht im Bundestag mit diesem Wahlrecht beim gleichen Wahlergebnis. Das hätte ich tatsächlich anders gemacht, einfach auch um klarzustellen, dass es hier erstmal darum geht, eine Reform auf den Weg zu bringen, die politisch neutral ist.
Es gibt ja das Argument für die Abschaffung dieser Grundmandatsklausel, das gesagt wurde, die ist eigentlich im Ergebnis undemokratisch, denn sie führt ja dazu, dass eine Partei, die unter 5% ist, dann trotzdem groß genug sein kann im Bundestag, um eine Fraktion zu bilden und damit die gleichen Rechte hat, also Untersuchungsausschüsse beantragen können, zusätzliche Finanzen, nicht zu allerletzt Sitzungsraum und ähnliches, wie eben Parteien, die über die 5%-Hürde gekommen sind. Das wäre doch schon ein Grund, diese Klausel abzuschaffen.
Ja, das Grundproblem sind vielleicht weniger die parlamentarischen Rechte, wenn man mal drin ist, sondern tatsächlich die Tatsache, ob man reinkommt. Man kann so einen Fall aus der CSU-Perspektive erzählen und man kann so einen Fall aus der FDP-Perspektive erzählen. Wenn ich also aus der CSU-Perspektive erzählt, heißt der Fall, wir haben sehr viele Direktabgeordnete, sagen wir mal so 20, 30 in Bayern und die CSU erringt aber nur als Zweitstimmergebnis, sagen wir mal 4,8%. Und diese 30 Direktmandate, die CSU erworben hat, die fallen alle weg und die CSU ist gar nicht im Bundestag vertreten. Das ist in der Tat eine Konsequenz der Grundmandatsklausel und das spricht erstmal auf den ersten Blick dafür, die Grundmandatsklausel beizubehalten. Man kann die Geschichte aus der FDP-Perspektive erzählen, dann würde man sagen, naja, wenn die Grundmandatsklausel beibehalten bleibt, dann erringt die CSU mit bundesweit vielleicht nur noch 3% ganz viele Direktmandate und kriegt diese Direktmandate und kriegt dann 3% der Abgeordneten. Die FDP gewinnt aber vielleicht 4,9% und keiner zieht ein. Also dann ist es sozusagen aus der Perspektive ungerecht. Also so ein bisschen haben wir die Perspektive, eine bundesweite Perspektive von Parteien, die erfolgreich sind, aber keine Wahlkreise gewinnen. Und auf der anderen Seite haben wir die Perspektive von einer starken Regionalpartei, die viele Direktmandate erringt, aber vielleicht trotzdem nicht über 5% kommt.
Für die CSU ist das Teufelszeug, was beschlossen wurde, aus den genannten Gründen. Sie nennen das sogar organisierte Wahlfälschung, sagt jedenfalls der CSU-Generalsekretär Hubert.
Da, ehrlich gesagt, dieses schlimme Zitat fiel schon bevor die Grundmandatsklausel abgeschafft wurde und zog sich nur auf die Wahlkreisregelung. Das war eine ziemliche Entgleisung.
Es ist eine Entgleisung, aber vielleicht schon ein Stück weit zu verstehen, wenn man sich die Konsequenzen anschaut. Also wenn die CSU bei der nächsten Wahl, wo das Recht ja schon gelten soll, bei der nächsten Bundestagswahl unter die 5% rutscht, das ist nicht völlig ausgeschlossen, beim letzten Mal waren es 5,2%, also das ist relativ dicht an der 5%-Hürde dran. Sie hat aber 45 von 46 Wahlkreisen in Bayern direkt gewonnen. Von denen würde nicht ein einziger, nicht eine einzige in den Bundestag einziehen.
Also lassen Sie mich doch nochmal sagen, das ist nicht zu verstehen, sowas zu sagen. Wir leben in Zeiten der Polarisierung und auch der Demokratiefeindlichkeit. Da kann man so einen Satz wie den mit der Wahlfälschung einfach nicht äußern. Das ist wirklich eine schlimme Entgleisung, für die man sich wirklich entschuldigen müsste. Das nur mal so in Klammern. Ja, natürlich ist es so, genau 45 Direktkandidaten würden nicht in den Bundestag einziehen. Und ich halte es, wie gesagt, auch nicht für richtig politisch, das zu machen. Ob daraus ein verfassungsrechtliches Argument wird, ist aber erstmal eine andere Frage. Es sind im Bundestagswahl, es wird also ein nationales Parlament gewählt nach nationalen Kriterien. Und nationale Kriterien sind Kriterien, in der im Grunde erstmal auf das ganze Wahlvolk in der ganzen Bundesrepublik geguckt wird. Und ein solches dann auch wieder gleich, die Gleichbehandlung respektierendes Kriterium, ist nun mal die 5%-Hürde. Und die 5%-Hürde sagt, man muss im ganzen Bundesgebiet 5% der Zweitstimmen erringen, um in den Bundestag einzuziehen. Die Grundmandatsklausel ist davon eine Ausnahme. Und es ist nicht so ganz klar, ob diese Ausnahme einen systematisch zu überzeugen. Wenn eine andere Partei mehr Zweitstimmen erringt als die CSU, aber nicht über 5% kommt und keine Wahlkreise gewinnt, dann ist die auf einmal draußen, während die CSU drinnen ist mit Grundmandatsklausel. Das ist halt auch nicht gerecht. Wir leben in einem System mittlerweile, in dem die CSU eine politische Rolle spielt. Es gehört sich nicht in der Wahlrechtsreform, das sozusagen bei laufendem Spiel zu ändern. Insofern hätte ich auch lieber gesehen, wenn die Grundmandatsklausel beibehalten worden wäre. Aber ob das sozusagen so elementare verfassungsrechtliche Gleichheitsgebote verletzt oder auch so Gerechtigkeitsanforderungen, da habe ich doch eher meine Zweifel.
Aber das Schwierige der Casus Knactus scheint mir, wenn ich Ihnen zuhöre, dass sich Direktmandate nicht automatisch in Sitze umrechnen. Wenn eine Partei, selbst wenn sie eine regional gewichtige ist, wie die CSU, und da muss man gar keine Sympathien für diese Partei haben, wenn es ihr gelingt, so viele Direktmandate zu gewinnen, sie aber auf der nationalen Ebene keine Rolle mehr spielt, dann erscheint das doch von der Systematik her, ja, undemokratisch?
Wie gesagt, ich habe gar keine Sympathien mit der Abschaffung. Mit dem undemokratisch leuchten mir dann auch wieder nicht ein.
Ich meine jetzt nicht die Grundmandatsklausel, ne? Ich meine, Direktmandate Phänomen, nicht mehr umsetzen in Sitze.
Ja, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist ein Politikmodell gewesen, das extrem erfolgreich ist, das auch dazu geführt hat, dass wir in gewisser Weise so eine wahrgenommene Überrepräsentation natürlich von Bayern in der Bundespolitik haben. Eine Regionalpartei zu haben, die in der Bundespolitik so eine gewichtige Rolle spielt. Und ich denke, diese gewichtige Rolle kann man sich dann vielleicht auch nur verdienen, wenn man eine bestimmte Relevanz für den gesamten bundespolitischen Prozess hat. Und das Kriterium, das wir dafür eigentlich für alle angewandt haben, war eigentlich immer die 5%-Hürde. Man muss sich schon klar machen, das ist eine Ausnahme von der 5%-Hürde, die für andere Parteien nicht gilt. Und das scheint mir nicht unbedingt ein zwingendes, auch demokratisches Argument zu sein.
Verfassungsgemäß oder nicht, die Union wird klagen. Das hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion vorige Woche beschlossen. Sobald das Gesetz in Kraft tritt, da muss erstmal noch der Bundespräsident unterschreiben. Das kann er bis Mitte Mai tun. Das Wahlrecht ist grundgerechtsgleich in seinen Eckpfeilern. Es steht nicht im Grundgesetz, nach welchem System wir wählen müssen, aber es steht drin, dass Wahlen allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein müssen. Und genau dieser Punkt gleich, der könnte möglicherweise das Einfallstor für diejenigen sein, die sagen, es ist nicht verfassungswidrig. Denn die Erfolgswertgleichheit bei Wahlen in den Wahlkreisen und die Wahrscheinlichkeit, dann einen Sitz zu gewinnen, muss überall gleich sein. Und das wäre sie dann nicht mehr, sagen die Bayern beispielsweise.
Ja, das ist ein sehr kompliziertes Argument. Also wir haben diesen Satz, die Gleichheit der Wahl, mehr steht da gar nicht drin. Und dieser Satz wird dann vom Bundesverfassungsgericht gedeutet. Und er wird immer gedeutet, nicht als solcher, also man wird nicht sagen, aus der Gleichheit folgt jetzt, wie das Wahlrecht aussehen muss, sondern er wird in Bezug auf eine Entscheidung des Gesetzgebers gedeutet. Also der Gesetzgeber baut ein System, das Gericht guckt sich das System an und sagt, okay, das ist so und so ein System und da bedeutet der Gleichheitssatz das Folgende. Und da ist jetzt die Frage, was bedeutet der Gleichheitssatz in dem System, das wir jetzt haben? Und in der Tat scheint mir schon so zu sein, dass das neue Wahlrecht ein konsequenter Verhältniswahlrecht ist. Also eins, das erstmal sagt, die entscheidende Stimme ist die Zweitstimme, die für eine Parteiliste abgegeben wird. Während die Wahlkreiskandidaturen im Grunde erst, man so will, eine Vorauswahl geben, wer von den Parteikandidaten dann in den Bundestag einzieht. Und wenn man es so sieht, würde ich denken, in der Tat haben wir mit dem Kern der Regelung, also der Tatsache, dass dann nicht mehr alle Direktkandidaten in den Bundestag einziehen, eigentlich kein Gleichheitsproblem. Und so richtig habe ich das Problem auch noch nicht verstanden. Denn erstens mal gibt die Zweitstimme einen Ausschlag darüber, wer jetzt in den Bundestag einzieht. Und zum Zweiten haben wir halt diesen Filter mit den Kandidaturen in den Wahlkreisen. Und für die gibt es ja auch ein gleiches Kriterium. Die müssen sozusagen relativ erfolgreich sein. Diejenigen, die mit den größten Margen gewinnen, ziehen dann auch in den Bundestag ein. Und die ziehen dann auch ganz sicher in den Bundestag ein. Also die gehen dann im Grunde die Listenkandidaten auch vor.
Na Moment, wenn Ihre Partei unter 5% ist, nicht.
Das haben wir ja immer gehabt. Und die 5%-Hürde ist als solche ja auch nicht umstritten.
Das, aber die Direktkandidaten sind auch bei Parteien eingezogen, wenn sie nicht über die 5%-Hürde gekommen sind. Siehe PDS.
Das ist richtig. Wir brauchen eine Zweitstimmendeckung, aber wo würden Sie da das Gleichheitsproblem festmachen?
Na, dass nicht jeder die gleiche Möglichkeit hat, in das Parlament einzuziehen, sondern er praktisch eine oder sie eine doppelte Legitimation braucht. Also nicht nur muss er oder sie die relative Mehrheit im Wahlkreis gewinnen, sondern auch noch seine Partei, ihre Partei über diese 5%-Hürde kommen.
Aber das gilt ja für alle. Wo ist das Gleichheitsproblem?
Na, bisher nicht.
Na, es gilt ja jetzt für alle sozusagen. Und dann könnte man sagen, dann haben wir doch hier eigentlich kein Gleichheitsproblem. Die Kandidaten starten und unter gleichen Wettbewerbsbedingungen und haben die gleichen Chancen reinzukommen. Nicht? Man kann sagen, zum Beispiel was für die 5%-Hürde ist ein Eingriff in die Erfolgswertgleichheit, weil kleinere Parteien nicht die gleiche Chance haben, in den Bundestag einzuziehen wie größere. Dafür braucht man ein Argument. Ist auch nicht so, dass jeder Gleichheitsverstoß verfassungswidrig ist, sondern Wir müssen gucken, haben wir einen guten Grund für diesen Gleichheitsverstoß? Sagen wir bei der 5%-Hürde, haben wir eigentlich, weil wir sagen, wir wollen nicht, dass der Bundestag sozusagen zersplittert wird, dass sich keine Mehrheiten mehr bilden können. Das ist relativ anerkannt seit langer Zeit. Und da würde ich sagen, ja, wenn wir den gerechtfertigt haben, haben wir eigentlich keinen wirklichen Gleichheitsverstoß.
Naja, nur ist es aber schon so, dass je höher diese Sperrklausel, 5% bei den Bundestagswahlen, bei uns, bei den Europawahlen gibt es zum Beispiel keine, desto mehr abgegebene Stimmen bleiben sozusagen unberücksichtigt. Und das ist, um nochmal auf das Verhältniswahlrecht kontra Mehrheitswahlrecht zu schauen, natürlich beim Mehrheitswahlrecht noch viel stärker so gegeben, denn da ist the winner takes it all. Das Grundgesetz trifft keine Festlegung, welches Wahlsystem wir haben müssen. Das, was wir jetzt haben, ein personalisiertes Verhältniswahlrecht oder ein Mehrheitswahlrecht. Was spricht denn für ein Mehrheitswahlrecht? Haben USA, haben Großbritannien, haben Frankreich, aber wir natürlich nicht.
Für ein Mehrheitswahlrecht spricht in gewisser Weise eine gewisse Klarheit, sowohl des Verfahrens, das ist viel einfacher als das Verfahren, was wir haben, und der Art, wie es berechnet wird. Jeder versteht sofort, wer gewählt ist. Und es spricht dafür natürlich eigentlich auch, traditionell ist das ein Argument, dass man relativ klar Mehrheiten bilden kann, weil man in Mehrheitswahlrecht in der Regel mit einem Zwei-Parteien-System hergeht. Das erste Argument, würde ich sagen, ist immer noch ein geltendes Argument. Nicht? Also man kann sagen, es ist ein einfaches, klares System. Das zweite Argument hat sich so ein bisschen aufgelöst, seitdem wir gesehen haben, dass es zwischenzeitlich etwa in Großbritannien, so ein bisschen das Mutterland des Mehrheitswahlrechts, Großbritannien auch Schwierigkeiten gab, Mehrheiten zu bilden. Also da hatten wir teilweise auch so Koalitionen und auch in anderen Ländern mit so Mehrheitswahlrecht ist das zeitweise zum Problem geworden. Also diese Vorstellung, Mehrheitswahlrecht bedeutet eindeutige Mehrheitsbildung, die ja wir lange hatten, die scheint nicht mehr so ganz zuzutreffen. Das Problem beim Mehrheitswahlrecht ist vielleicht einfach, dass wir schon dann so eine Gerechtigkeitsintuition haben, zu sagen, naja, eine Partei, so wie die Konservativen oder auch manchmal die Labour-Partei, die so mit 37, 38% oder vielleicht mit 35% gewählt wird, aggregiert im ganzen Land, dass die dann auf einmal 60% der Abgeordneten bekommt, das ist seltsam. Die kriegt auf einmal sehr viel mehr Macht, als sie eigentlich Stimmen bekommen hat. Und das entspricht eigentlich nicht so unserer Vorstellung, die wir eigentlich seit der Weimarer Republik haben, von Repräsentation und politischer Gleichheit.
Welches Wahlrecht polarisiert denn mehr? Also da gibt es ja auch unterschiedliche Einschätzungen dazu. Die einen sagen, Verhältniswahlrecht, weil es in der Regel zu Koalitionen zwingt, führt dazu, dass man den Ausgleich sucht und dass man sich nicht im Wahlkampf schon so über die Maßen behagt. Und die anderen sagen, nee, das Mehrheitswahlrecht zwingt eigentlich zur Mäßigung. Es ist zwar personalisierter und kommt vielleicht auch Populisten entgegen, aber man braucht die Mitte, die breite Mitte, wenn man einen Wahlkreis oder einen Wahlmann in dem Fall, wenn man auf die USA schaut, gewinnen will. Wie sehen Sie es?
Ich vermute, dass es darauf keine klare Antwort gibt. Ich vermute, dass Polarisierung ein Phänomen ist, das auch was mit dem Wahlrecht zu tun hat, aber auch mit vielen anderen Phänomene, bei denen dann sozusagen nicht ganz klar wird, welchen Beitrag das Wahlrecht hat. Wir haben die krasse Polarisierung in den USA mit einem Mehrheitswahlrecht und einem Zwei-Parteien-System. So eine Polarisierung finden wir in Großbritannien etwa nicht, wo es auch ein Mehrheitswahlrecht gibt und eigentlich auch noch mehr oder weniger ein Zwei-Parteien-System. Wir haben andere Länder mit einem Verhältniswahlrecht, wo es eine Polarisierung gibt. Also das ist nicht so ganz klar. Ich denke, für die Bundesrepublik ist es schon so, wir sind ein relativ wenig polarisiertes Land mit einer doch immer noch relativ hohen Kompromissbereitschaft und Konsensfindung, in der man auf der einen Seite sagen kann, es entstehen immer wieder neue Parteien, also die Leute fühlen sich nicht repräsentiert und dann kommen neue Parteien hoch. Die Linkspartei ist ein bisschen neuer, alte, die AfD. Also wir haben ein Parteiensystem, das darauf eingeht, dass Leute sich durch alte Parteien nicht repräsentiert fühlen. Das ist vielleicht erstmal gut. Problem ist dann natürlich auf der anderen Seite, dass es immer schwerer wird, sozusagen eine stabile Mehrheit zu bilden. Also Drei-Parteien-Koalitionen sind ja vielleicht schon nicht mehr so ganz einfach zu handeln. Aber im Moment würde ich sagen, fahren wir mit dem System ganz gut. Und das hat auch was mit dem Wahlrecht zu tun, aber eben nicht nur. Ich würde nur wahrscheinlich sehr vorsichtig sein, unter den gegebenen Bedingungen, wo es ganz gut läuft, das Wahlsystem so ganz grundlegend zu ändern, also etwa ein Mehrheitswahlrecht an.
Sagt Christoph Möller. Vielen Dank für dieses Tacheles. Wir haben diskutiert über die beschlossenen Änderungen in unserem Wahlrecht. Der Rechtswissenschaftler von der Berlin-Humboldt-Uni hält sie grundsätzlich für akzeptabel und er hat die Bundesregierung bei diesen Reformen beraten.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.